Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten Original, produziert im Lenzing Mediaport in Dortmund.
Es gehen mehr Menschen in Dortmund in das Opernhaus als in Düsseldorf. Also wenn man als Arbeitgeber sagt, ich bezahle dich nur, du musst gar nichts machen, dann ist es ein Bruch des Tarifrechts. Und finde ich okay. Aufs Handy zu schauen, ist eine bewusst ignorante Haltung.
Das Tollste wäre, wenn wir den Mann, der heute bei uns ist, bitten könnten, noch einmal den Romeo für uns zu tanzen, wie er das unter anderem in Stuttgart so fabelhaft gemacht hat. Allerdings als Tänzer feiert mich man nicht so mindestens nicht seinen 40. Geburtstag. Das ist schwierig in dieser Laufbahn. Er hat es aber auch viel toller hinbekommen. Denn unser Gast hat längst die Seiten gewechselt. Er kümmert sich heute um die Leute, die auf die Dortmunder Bühnen treten. Und er kümmert sich auch um die Bühnen selbst. Tobias Ehinger ist nämlich der geschäftsführende Direktor des Theaters Dortmund. Das ist eins der größten 5 Spartenhäuser in Deutschland. Und 5 Sparten, Nicoletta, ich habe es nachgeguckt, weil ich wusste, ich würde es nicht einfach so erklären können. Oper, Schauspiel, Konzert, Philharmonisches Orchester, Tanz und Jugendtheater. Das sind die 5 großen Sparten, die hier auf einem absoluten Top-Niveau angeboten werden. Und Tobias Ehinger muss dieses Jahr einen großen Geburtstag feiern. Das heißt, er darf ihn feiern, denn das Dortmunder Opernhaus, das jeder von außen kennt und beschreiben kann, womöglich sogar, feiert seinen 60. Geburtstag. Tobias, wenn ich jetzt sage, Romeo, wir würden dich am liebsten bitten, dass du ihn nochmal für uns tanzt. Wie lange, wenn du jetzt sagen würdest, ich schenke dem Dortmunder Opernhaus meine tänzerische Gabe noch einmal. Wie lange würde das dauern, bis du dann wieder Romeo für alle machen könntest auf der Bühne?
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals zugehört wie Nicoletta und wie Jörg? Wir sind schon da.
Im Lenzing Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddäus. Heute zu Gast Tobias Ehinger.
Also ich glaube nicht, dass ich überhaupt nochmal Romeo machen könnte. Das zu tanzen ist kein Problem. Das mal sehen will, das ist eine andere Frage. Das ist ungefähr so dieselbe Frage, wenn man einen Fußballtrainer fragt, ob er noch mit der Nationalmannschaft spielen würde. Also ich denke, wenn man etwas auf einem gewissen Niveau professionell gemacht hat und dann aufhört, dann ist auch gut so. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch damit abzuschließen. Also mein Ego ist diesbezüglich befriedigt. Ich brauche das jetzt nicht mehr. Und es wäre, glaube ich, auch nicht im Sinne von irgendjemandem, das nochmal zu tun.
Ja, aber spiel im Fußball einmal den Fußball zu. Weil es gibt ja sogar eine ganze...
Nein, man verlernt das nicht, das ist klar.
Es gibt so Filme, wo verschiedene Fußballtrainer, Carlo Ancelotti nimmt einen Ball an am Spielfeldrand, der irgendwie herbeigeflogen ist. Toll.
Das ist bei Tänzern genauso. Also allein, man erinnert sich natürlich nicht an die Schritte, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Aber wenn man die Musik hört, macht der Körper das von alleine. Also da kann man auch 3 Stunden Schrittmaterial abrufen. Ja, das ist wirklich so. Also,
das ist die Bewegung.
Wenn ich zum Beispiel konkret Romeo, ich habe also... verschiedene Rollen da mal getanzt. Also wenn man die Musik hört, dann läuft der Körper von alleine los.
Ach echt?
Ja, der macht sogar noch alles. Ob man dann noch so fit danach ist, das lasse ich mal dahingestellt. Ja.
Das heißt, es könnte eine Anforderung an den Körper kommen, das Bein da und da hin. Und das ist dann das, was womöglich nicht mehr genauso gelingen würde, wie es gelungen ist damals.
Naja, sagen wir mal so. Man hat noch das Gefühl, man kann alles noch machen, macht das auch irgendwie und danach kann man 3 Wochen nicht laufen. Also.
Ich finde total interessant.
Nein, um es ganz konkret zu sagen, kinästhetisch hat man das noch, musikalisch hat man das noch. Also die Nerven, die Synapsen, das stimmt noch, aber man hat nicht mehr den Körper dafür. Also ist schlichtweg nicht mehr trainiert. Ja. Also.
Deswegen fragte ich, ob man sie noch mal hin trainieren kann. Ich lese mal
das,
vor.
Das kann man schon, aber nicht mehr auf das Niveau. Also ich zumindest nicht. Also es gibt sicherlich jemand, der das auch kann.
Vor allem, du hast ja in gewisser Weise gerade den Deckel drauf gemacht, weil du gesagt hast, mein Ego hatte das. Mein Ego ist gesättigt davon, weil du derjenige warst, der auf die Bühne kam und es ja konnte.
Loslassen können. Das ist im Leistungssport dasselbe wie auch im professionellen Tanz. Das ist ganz, ganz wesentlich, weil ansonsten wird man da mental mit nicht fertig. Also ich glaube, es gibt, also wenn man es macht, aber nicht mehr so gut kann wie früher, einfach wenn man älter ist und so weiter und dann immer mehr und mehr das Niveau verliert, dann macht einen das fertig. Also ich glaube, es ist total wichtig, auch beim Leistungssport, bei allem zu sagen, idealerweise am Höhepunkt der Karriere, jetzt macht man einen Cut, alles gut so und man geht neue Wege.
Ich habe es ja auch vor 3 Jahren, wir haben 36 Jahre ein freies Theater im Dortmunder Süden gehabt und da musste man auch irgendwann den Zeitpunkt finden und das fühlte sich auch überhaupt nicht richtig an aufzuhören, weil es so gut lief und wir jeden Tag gespielt haben und samstags 2-mal, aber den Zeitpunkt zu bestimmen, wenn man das kann und nicht irgendwann der Doktor sagt, wäre jetzt mal soweit, finde ich schon.
Ja, aber du könntest doch noch 30 Jahre lang Theaterdirektorin sein, Nicoletta.
Ja, aber nicht in derselben Besetzung.
Das ist richtig, aber du selber, das ist ja noch ein Unterschied, weil du selber würdest es ja hinkriegen.
Ja, vielleicht zieht es mich auch irgendwann wieder dahin, weil ich glaube, man verliebt sich eben auch in Bühnenluft und in Theater. Ne? Das ist eine ganz besondere, ja klar. Und wenn man da groß wird, so wie ich, seit ich 3 war, war das mein 2. Zuhause, dann zieht einen das für immer an. Das glaube ich auch.
Wo steht der Tänzer eigentlich, Tobias, in der Hackordnung, wenn man jetzt überlegt, welche Leute am Theater unterwegs sind, also diejenigen, die performen? Da haben wir die Musiker aus dem Orchester, selbstverständlich. Wir haben die Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir haben die Tänzerinnen und Tänzer. Also wo sortieren sich die Tänzer da ein?
Ich glaube, es gibt keine Hackordnung, nur verschiedene Kunstformen. Also ob das jetzt Tänzer sind, ob das Sänger sind, Gesangssolisten, ob das Musiker sind, also letztendlich auch ein Beleuchtungsmeister und sowas. Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von allem. Und natürlich, es gibt Länder, da ist Tanz eher populär oder Oper mehr populär oder Schauspiel mehr populär. Aber und um da nur anzuknüpfen, also um das richtig zu sagen, ich glaube, man muss, also für mich war es so, man muss professionell zum richtigen Zeitpunkt aufhören. Die tanzen kann man sein ganzes Leben und sollte man auch, ist gesund. Ja? Und auch die Liebe zu Kunst, also Kunst kann man immer machen und ich glaube sogar, je älter man wird, je mehr Lebenserfahrung man hat, desto reifer wird man auch als Künstler. Also das ist ja analog zum Mensch und es gibt zum Beispiel auch ein Teilhabeprojekt, ein Seniorentanztheater, das sind also alles Nicht-Tänzerinnen und Tänzer und die bringen aber künstlerisch gesehen so viel Lebenserfahrung auf die Bühne, dass es total berührend ist. Also das ist was ganz Besonderes. Also wenn jemand mit 80 tanzt, dann macht das auch... Also es ist was Besonderes für mich als Zuschauer. Ja, das ist was anderes, als wenn irgendwie ein Vollprofi das macht. Das hat eine ganz andere Lebenserfahrung, eine ganz andere Ausdruck.
Hast du den letzten Tanz bewusst denn erlebt als Profi oder war das, wurde es dir anders? Also
ich habe in der Nacht- und Nebelaktion aufgehört, insofern.
Für Dortmund. Das war
für Dortmund, ja.
War tatsächlich, also du hast es gar nicht, also du wusstest, dass es der letzte Tanz oder war danach plötzlich vorbei, weil der Anruf kam?
Nee, ich habe mich damals mit Tim Peng Wang getroffen, wusste gar nicht, was er von mir will und wir hatten einen langen Abend und wahrscheinlich zu viel Wein, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir angefangen rumzuspinnen, was man gemeinsam in Dortmund machen könnte. Im Schluss hat er mich gefragt, ob ich mit ihm gemeinsam hier die Direktion aufbauen will, ein Ballett aufbauen will. Dann habe ich gesagt, lass mich immer drüber schlafen. Nächsten Morgen habe ich dann zugesagt. Also ich hatte jetzt gar nicht die Zeit, irgendwie über so einen Abschied da nachzudenken. Wobei ich auch gestehen muss, ich bin nicht ganz aus meinem Vertrag rausgekommen und nachdem ich aufgehört habe, ich noch, glaube ich, 46 Vorstellungen getanzt. Also.
Wow. Wie, wenn du jetzt sagst, man sollte sowieso tanzen, bedeutet das, dass du auf Partys gewissermaßen die Preise verdirbst, weil da ist ein Song an, alle tanzen und dann kommt Tobias und dann denken sich alle, ja gut, okay.
Nee, mein Ego ist schon befriedigt, also.
Das wird man dir doch anmerken. Also wenn ich mir vorstelle, also wenn ich mich beim Tanzen sehe, es gibt so Aufnahmen von Friedrich Merz, dieses Dead Dancing, so auf der Stelle und so ein bisschen hin und zurück. Das ist natürlich eigentlich nicht besonders anmutig. Und das möchte ich doch bei einem Balletttänzer auf dem Niveau trotzdem anders haben.
Na, ich sag mal so, normalerweise tanzt man ja, um Spaß zu haben. Und jemand, der gut tanzen kann, optimalerweise motivierte andere auch zu tanzen. Und
das heißt, dann wir könnten den
glaube ich, das sparen. Ist eher, ich glaube, das ist eher, ja, nee, ich glaube ich wirklich. Also jede Party mit Tänzern oder Tänzerinnen, erfahrungsgemäß tanzen mehr Menschen wie sonst. Also,
Also niemand ist eingeschüchtert.
Steckt an.
Es gibt ja auch Tanzgruppen, ich war doch jetzt in Istanbul, da war ein 50. Geburtstag und zu späterer Stunde kam eine Tanztruppe, 5, 6 Leute. Da habe ich ja erst gedacht, was machen die denn jetzt? Das war noch gar nicht so weit, aber das hat keine 3 Songs gedauert und die ganze Fete war voller Tänzer. Alle waren vorne und ich glaube wirklich, dass das hat er recht.
Steckt an.
Schüchtert nicht ein, sondern steckt an.
Aber wie beginnt das? Also ich kann mir vorstellen, wie man sich sagt, ich möchte gerne Fußballer werden und man spielt zu Hause ganz viel Fußball und dann ist man 12 und dann zerbricht der Traum meinetwegen. Aber wie hat sich bei dir der Traum aufgebaut und ist dann vor allen Dingen auch wahr geworden?
Ich glaube, es ist sehr individuell. Bei mir war das Mehrere Zufälle eigentlich. Also die erste Begegnung, ich war relativ jung, als ich zum ersten Mal eine Ballettvorstellung gesehen habe. Ich war 3 oder 4.
Im Ernst?
Ja, ja. Meine Eltern halt ins Stuttgarter Ballett damals gegangen, haben mich total fasziniert. Fand ich so eine tolle Theaterwelt. So im Kindergarten habe ich dann nur allen erzählt, entweder wäre ich Scherenläufer oder Tänzer. Und so kam ich zum Theater, war in so einer Theater-AG der Grundschule und irgendwann ich bin in Tübingen aufgewachsen und in Stuttgart gab es eine staatliche, oder gibt es eine relativ große staatliche Akademie für Tanz, John-Krenker-Schule. Und von dort hat mich eine Lehrerin gesehen und gesagt, ich soll doch mal zur Aufnahmeprüfung kommen. Ich bin mit meinem Vater da zur Aufnahmeprüfung.
Wie alt warst du da, David?
8.
Okay.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also wirklich, ich war bei der Prüfung, ich wusste nicht, was die von mir wollen und so. Das ist, man muss wissen, das ist so richtig. Da kommen aus der ganzen Welt. Das sind also hunderte von Kindern und Eltern und aufgeregten Eltern. Und dann wurde man so, gab es so 2 Gruppen und dann wurde so eine Gruppe von, ich weiß nicht, 20, 15 Kindern wurden in so einen anderen Raum gebracht und dann wurde gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, sie sind aufgenommen und so, die Eltern waren dabei und so ein bisschen darüber erzählt und dann, ja, das Training beginnt dann in der ersten Klasse so mit 6 Tage die Woche, 2 Stunden pro Tag, ich sofort hoch und habe gesagt, Entschuldigung, kann man es auch nur 4-mal machen? Also im Gegensatz zu allen anderen war ich eben nicht so euphorisch, sondern hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da tue. Und habe dann eigentlich aus Trotz angefangen, weil meine Eltern sind Pädagogen und haben dann so gesagt, also denk nicht, dass wir das von dir erwarten, das ist ein enormer Leistungsdruck und hast du keine Kindheit mehr und
aber sie sind mit
spiel dir, doch einfach weiter.
Aber sie sind mit dir hingegangen, weil sie dachten, okay, der Tobias, wenn er es schafft, dann schafft er es.
Meine Eltern sind so, wenn er es will, dann soll er es machen, wenn nicht, dann nicht. Also das war jetzt halt so. Und dann haben die aber so, dann habe ich am nächsten Morgen wieder so eine Nacht- und Nebelaktion, habe ich gesagt, also, ihr traut mir das nicht zu, ich mache das jetzt. Und dann hatte ich tatsächlich, also was mich, glaube ich, so am meisten fasziniert hat, ich war da nicht verliebt in Tanzen so. Ich war immer Sport interessiert, fand ich toll, sich da so ein bisschen zu bewegen. Dann fand ich irgendwie toll, dass es total international war von Anfang an. Also da waren eben dann auch, war ein junger Japaner da, der aus Tokio kam. Dann waren so wirklich ganz gemischt. Und dann auch die Lehrer waren aus der ganzen Welt und dann waren wir da so ein Jahr dabei, durften auf die Bühne gehen, irgendwie mit 11 oder 12 wurde man dann so mit einer kleinen Statistenrolle auf Tournee nach Japan mitgenommen oder sowas und plötzlich fand ich das einfach richtig toll. Und dann hat man irgendwie so einen kleinen Statisterie-Sachen, hat man was verdient und so, fand ich auch spitze, ja. Also, und irgendwie ist man halt, die einen würden sagen, das ist sofort irgendwie so ein Leistungsdruck da gewesen, ich habe das eher empfunden, man ist plötzlich in so einer Erwachsenenwelt, man darf verdienen, man ist minzig wichtig. Ich fand auch immer irgendwie cool, was anderes zu machen als die anderen so.
Wie haben denn die anderen darauf reagiert, dass du Tänzer
Mitschüler?
Bist? Ja.
Hey, du bist doch hier 6-mal die Woche musstest du von Tübingen nach Stuttgart.
Ja, ja, schon.
Also haben deine Eltern dich gefahren?
Ich bin relativ früh mit dem Zug gefahren, also damals war das noch ein bisschen.
Ist das eine Stunde oder?
Ja, immer eine Stunde, ja, so 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Eine Stunde Zugfahrt plus halt dann so ein bisschen. Ja. Und ja, das fand ich aber auch cool, irgendwie so allein in der Großstadt und so. Also ich meine, heute, ich glaube nicht, dass ich meine eigenen Jungs das erlauben würde mit 8.
Weil?
Zeiten haben sich, glaube ich, geändert. Also damals war das einfach so. Ich meine, Stuttgarter Hauptbahnhof existiert heute eh nicht mehr. Aber
ich wollte sagen, die würden nie da rausfinden.
Nein, aber jetzt war einfach so, ich sag mal, 18 Uhr durch den Park gehen und also, das ist ja doch was, aber so, nee, aber das war okay, ja. Fand ich irgendwie.
Und die anderen, haben sich denn die anderen dafür interessiert, was du da machst? Weil sie müssen sich ja gefragt haben.
Zu meinen Mitschülern?
Ja, wo geht der Tobias denn jeden Tag hin? Was macht der denn da Fußball?
War in der Klasse relativ gut vernetzt, deswegen die meisten dachten, ich bin ein Spinner und sowas. Trotzdem da ich ja.
Die dachten, du bist ein Spinner.
Keine Ahnung, aber ich habe auch mit denen Fußball gespielt und war auch so. Ich hatte jetzt irgendwie, war gut integriert, deswegen war es kein Problem. Konnte mich immer gut durchsetzen und. Ich glaube, interessiert hat sie das auch nicht wirklich. Wobei wir hatten noch einen anderen Jungen, der hat das Trampolin gesprungen. Also es war auch so ein bisschen exotisch.
Und die Mädchen, nein, das aber, interessiert, weil die Mädchen vermutet man ja im Ballett. Also das ist ja.
Das ist auch im privaten, also im Privat schon ist es so, aber das Spannende war dann wirklich, in dem Moment, wo man dann zum Beispiel im Staatstheater aufgetreten ist und irgendwo hin auf Tournee durfte und plötzlich auch verdient hat und sowas, dann gab das, das war schon so irgendwie dann auch ein gewisses Image oder sowas.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Guter Beruf auch, wenn man ja gerade mal denkt, was hat Zukunft, ne? Was nimmt dir die KI weg? Und das sind natürlich, also für junge, heranwachsende Menschen würde ich das jetzt als Berufsempfehlung.
Das stelle ich mir ja total anstrengend vor, weil das, was du jetzt so sagst,
ist das total anstrengend. Also, man muss das so sehen, das ist kein, aber bis heute, wenn mich jemand fragen würde, wie viel ich arbeite, würde ich immer sagen, entweder nie oder immer. Also das ist, man definiert das nicht so als also tatsächlich, das ist in allen künstlerischen Berufen so, selbst in Tarifverträgen steht drin das Recht auf Arbeit. Also das bedeutet, man hat Recht aufzutreten. Also wenn man als Arbeitgeber sagt, ich bezahle dich nur, du musst gar nichts machen, dann ist es ein Bruch des Tarifrechts. Also dann kann der Schauspieler oder Sänger oder Tänzer kommen und sagen, ich habe ein Recht, ich darf arbeiten. So. Das Wichtigste ist also, dass man gesehen wird, dass man auf der Bühne sich entwickelt. Das ist ja beim Sport genauso. Ja? Also mal, wenn man Sportler ist und in irgendeinem Team ist, dann will man eingesetzt sein, nicht auf der Bank einfach so sein Geld verdienen, auch wenn es vielleicht so gesehen leichter wäre.
Ja.
Aber das ist schon... Also dass ich da in das Ballett einzusteigen und mit dieser körperlichen Intensität tatsächlich. Und dann kommt ja noch das andere dazu. Ich erinnere mich, dass mein bester Freund mich seinerzeit zum Glück darauf gebracht hat, klassische Musik anzuhören, im Dortmunder Theater und zum Philharmonischen Orchester zu gehen und sowas. Das war aber trotzdem für mich total fremd. Er hat mir dann eine Johann Strauss-Platte gegeben und gesagt, hier zum Reinhören. Und ich bin nur dahin gegangen, habe es mir angehört und habe dann, ich habe hier 5 oder 6 Mal Lucy Dore gesehen, als das hier aufgeführt wurde und war total begeistert, wäre nie darauf gekommen, dass man das selbst machen kann. Aber du beschreibst es jetzt ja eher nüchtern, also du beschreibst es körperlich anstrengend, ich habe Geld verdient, die Auftritte, aber es kommt ja diese ganze künstlerische Dimension mit dazu.
Das war ja die Faszination, die ich als Dreijähriger schon hatte. Also ich glaube schon, dass das Kunst, wenn Kunst berührt, dann ist es Kunst. Ja, und egal, ob das musikalisch ist, ob das bildende Kunst ist oder sonstiges, es macht etwas mit einem. Also man spürt etwas. Es wird eine Kreativität ausgelöst. Und deswegen glaube ich auch, dass das in Kunst so elementar ist, auch für eine Gesellschaft. Und ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum Kunst in Anführungszeichen ja nicht funktional, ja, warum es in der Geschichte der Menschheit so eine kulturelle Entwicklung gab. Also warum überhaupt Kunst erfunden wurde, da relativ früh. Also wenn man überlegt, der Zeitpunkt, wo Kunst erfunden wurde, das war also Höhlenmalereien, also rituelle Tänze, rituelle Musik. Das war ja im Prinzip ab dem Zeitpunkt, wo sich eine Gesellschaft gebildet hat. Das war sehr, sehr früh und sehr, sehr elementar. Und ich glaube, genauso wie auch Religion oder Glaube sich irgendwann abgebildet hat als etwas, was nicht funktional ist, so ist auch Kultur und all seine Ausprägung eben ein elementarer Bestandteil für die Gesellschaft. Und ich glaube, das sollte man nie unterschätzen. Und ich habe Städte gesehen, die so als Retortenstädte gewachsen sind und relativ wenig Kultur haben. Und es gibt Städte, die sehr viel Kultur haben. Und ich meine jetzt nicht nur Kunst in diesem Sinne. Also Kultur ist ja auch also eine Esskultur, eine Straßenkultur, eine Fußballkultur, wie auch immer. Und ich glaube, je mehr Kultur eine Stadt hat, desto mehr Identität, desto zukunftsfähiger ist sie auch und desto resilienter.
Jetzt habe ich, weiß, dass du vorhin schon etwas gesagt, wo ich jetzt, weil wir die Gelegenheit haben, mit dir darüber reden zu dürfen, unbedingt nutzen musst. Nehmen wir an, jetzt ist du Romeo und Julia, was auch immer, du wirst tanzen, die Leute sitzen da draußen, das Orchester spielt und dann gehst du auf die Bühne und dann sehen wir ja als Zuschauer, was du da machst, also was dein Körper tut, aber was geschieht dann in dir als Tänzer? Also sprichst du dir Abfolgen ein oder vorhin deutete sich das so, als wären die sowieso da, als wäre das im Körpergedächtnis drin, als müsstest du dir die nicht sagen, was du jetzt gleich machst.
Nee, das geht gar nicht. Also ich glaube, dass man spricht von kinästhetischer Intelligenz, also der Erinnerungsvermögen von Nervenapparat und Muskulatur. Und das ist ja, hat ja jeder Mensch. Also wenn man einmal in seinem Leben gehen gelernt hat, dann geht man einfach. Man
so denkt, wie ich morgens meinen Kaffee über den Espresso.
Und man fängt ja nicht mehr an. Man denkt ja nicht mehr rechtes Bein vor linkes Bein und so weiter. In dem Moment, wo man denkt, wäre man immer hinter der Musik her. Man könnte sich niemals, also das so verarbeiten und so schnell. Das bedeutet also, es ist die Aufnahmefähigkeit des Körpers, Bewegung zu adaptieren und zu interpretieren. Also im Prinzip das, was wir auch Körpersprache nennen. Ja, also und das ist eine sehr, sehr, Tanz ist eigentlich eine sehr authentische Kunstform, eine sehr ehrliche Sprache, Körpersprache. Also komme ich mal wieder zurück, so jugendliches Flirtverhalten. Also es ist selten das gesprochene Wort, das die Sympathie oder Antipathie ausdrückt. Das ist meistens die Körpersprache. Ja? Also man kann den größten Blödsinn erzählen und trotzdem rüberbringen, was man jemanden mag. Und man kann die schönsten Worte wählen und trotzdem denken, also nee, das geht
hoffe nicht. Ich
so.
Ab, ja.
Und das bedeutet, dass die Körpersprache etwas ist, was eigentlich, oder Tanz ist etwas und die Körpersprache, was jeder kann, nutzt, im Privaten wie im Beruflichen, ist Teil seines Auftretens, seiner Persönlichkeit. Und letztendlich ist es nichts anderes als eine Spezialisierung, eine Perfektionisierung der Körpersprache, die jeder Mensch hat. Ein Tänzer kann dann eben unterschiedlichste Formen, unterschiedliche Stilistiken, unterschiedliche Rhythmen interpretieren. Und große Künstler oder Künstlerinnen erkennt man daran, dass sie auf der Bühne, über die Bühne gehen und alle sind begeistert. Es ist sehr viel leichter, sich hinter Tanztechnik zu verstecken. Also wenn man sehr viel Technisches hat, Akrobatisches hat, Physisches hat, ist sehr viel leichter, weil dann muss man einfach nur seine Technik abspulen und alle schauen auf die Technik. Aber wenn man nichts zu tun hat, über die Bühne gehen, das so hinzukriegen, dass alle es faszinierend finden, ist eigentlich die höchste Kunst.
Aber jetzt sind wir immer noch im Schwabenländle, die Ausbildung. Was ist dann passiert? Jetzt bist du ja irgendwie in Dortmund gelandet und schon ungefähr 20 Jahre, glaube ich, hier. Ja,
seit 2004.
Und dir stand, glaube ich, ja die ganze Welt offen. Du bist ja auch an vielen Orten gewesen. Und wie ging der Weg dann hierher?
Gut, ich war über ein paar Umwege, war ein bisschen im Ausland und so weiter. Und dann war ich in Essen engagiert damals. War meine erste Begegnung im Ruhrgebiet.
Also würde man ja sagen, Essen ist eine Stadt mit sehr viel Kultur. Ne? Das hast du ja auch schon mal betont, als wir mit jemandem hier sprachen, der aus Essen kam. Ne? Also, weil
okay, Blick von außen würde ich sagen, die Kultur in Dortmund ist dichter.
Mittlerweile oder auch
mittlerweile,
schon?
Mittlerweile, ja.
Ich hänge daran fest, dass Tobias sagt, ich war ein bisschen im Ausland. Weil ich habe das nicht alles runtergeschrieben.
Ich fand ja Zeit lang Monte Carlo und Zeit lang London und in Prag.
Ja, aber, eben. Ja, aber das sind ja nicht irgendwelche Orte. Ich meine, London, da machen wir ein Wochenendreise hin und sagen, boah, ist ja toll hier in London. Und da bestellt will uns ja keiner arbeiten sehen. Bei dir war das anders. Die Leute wollten dich auf der Bühne sehen da.
Ja, hoffe ich mal. Also nein, aber es ist nichts Ungewöhnliches, sage ich mal so, wenn man im professionellen Bereich an großen Häusern tanzen, sind meistens auch große Städte. Also es ist tatsächlich jetzt auch bei den jungen Tänzern so, die kommen aus der ganzen Welt, sind auf verschiedenen Bühnen. Und das Altotheater hat damals tatsächlich einen sehr guten Ruf. Ich bin damals nach Essen im Altotheater gewesen, war dort engagiert als Tänzer und dann irgendwann gab es Anruf, ich habe gesagt, der designierte Ballettdirektor oder der Choreograf Sim Pengwan, ich kannte ihn vom Hören, kommt nach Dortmund, da will ich kennenlernen. Und dann haben wir uns getroffen und er hat mich relativ ehrlich, hat so eine ganz authentische Art einfach irgendwann gefragt, so ja, das ist eine ganz schwierige Stadt und sowas würdest du machen? Also wie soll man das da angehen? Und dann haben wir so angefangen rumzuspinnen den ganzen Abend und am Ende vom Abend hat er gefragt, warum wir es nicht gemeinsam machen? Und das war so der Grund, warum ich aufgehört habe zu tanzen. Ich brauche eine Nacht, am nächsten Morgen schnell angerufen und gesagt, ich bin dabei. Und so kam ich nach Dortmund und dann waren wir hier, hatten eine relativ klare Vision, glaube ich. Auch mutig bis übermütig. Also man hatte ja nichts zu verlieren.
Wie meinte der das mit der schwierigen Stadt?
Wie er das meinte? Ja, Dortmund war so ein bisschen kultureller Wilder Westen. Ja, also auf der einen Seite alles, was man so erwartet, was da sein sollte, gab es irgendwie nicht. Und alles, was man denkt, das geht nicht, konnte man trotzdem machen. Also es war irgendwie spannend. Also ja, damals war halt, wie soll ich das sagen, also als ich angefangen habe, hatte ich nicht mehr ein Büro oder einen Tisch auf dem Flur und das war so bottom-up. Also man hat wirklich so angefangen und wir haben damals gesagt, also was braucht man an Schritten, wie wollen wir uns vernetzen, wie wollen wir das Ganze groß rausbringen. Es hat dann relativ gut geklappt und ich habe mich immer mehr und mehr an das Ruhrgebiet verliebt, muss ich wirklich sagen. Ich finde die Mentalität wirklich richtig toll hier. Ich finde, dass eine ganz, ganz seltene Offenheit Dortmund prägt und ein ganz seltener Zusammenhalt. Also hier ist ein Miteinander möglich, das es sonst selten gibt. Also zum Beispiel, dass sich ein Fußballverein und Theater zusammentun, dass sich also ein Serviceclub und keine Ahnung, eine kleine Gruppe von einem Sportverein zusammentun. Also es sind ganz viele Verbindungen, so empfinde ich Dortmund. Also es ist sehr durchlässig im Positiven. Und deswegen ist hier kulturell auch so viel möglich. Und das fand ich so das Spannende, weshalb ich hier geblieben bin und auch immer hier, also ich weiß nicht, ob immer, aber warum ich mich also wirklich hier noch wie vieles vorhabe, sag ich mal so.
Also hast du auch unterschiedlich empfunden im Vergleich zu Essen?
Ich finde, das gesamte Ruhrgebiet hat sehr viele Gemeinsamkeiten, weil das natürlich so eine Stadt ist, die, oder hier die Region ist einfach gewohnt, dass man sich auch verändern muss, dass man sich anpasst. Die Menschen sind auch Migration gewohnt von Anfang an. Also das ist hier ein ganz natürliches Zusammenleben immer gewesen. Und Essen hatte trotzdem so einen Teil von Essen, fühlt sich zumindest noch rheinländisch. Und
okay.
Also hatte ich immer das Gefühl, ja, so ein bisschen, wir sind nicht Ruhrgebiet, wir sind eher Düsseldorf. Und dann hatte natürlich Essen damals zumindest
Essen 2000,
ja, irgendwie sehr viel mehr Geld, so durch Krupp und so weiter. Die haben einfach da auch mal ein Konzerthaus gebaut und was weiß ich was. Dortmund war sehr viel bodenständiger. Ich empfinde aber Dortmund heute als wirklich die bestimmende Stadt, was Kultur betrifft, Ruhrgebiet. Also eindeutig.
Aber das ist vor allen Dingen auch irre, weil, wenn wir jetzt mal überlegen, du hast vorhin gesagt, da war nicht so viel da. Dieses Fünf-Spartenhaus ist es ja schon eine ganze Weile.
Ich muss mal kurz korrigieren, es sind 6-Spartenhaus sogar.
Die 6. Sparte ist
die Akademie für Theater und Digitalität.
Also hier bei uns
seit
am Hafen,
2019 gibt es die Akademie für Theater und Digitalität. Das war damals so ein bisschen entstanden aus dem Innovationsgeist und der Experimentierfreude von Kai Voges, dem damaligen Schauspiel. Intendanten. Und die Akademie ist auch, und das ist auch eine Besonderheit, europaweit, wenn nicht sogar weltweit einmalig, weil sie sich mit digitaler Kunst beschäftigt. Und inzwischen auch einen Studiengang hat. Mit der FH gibt es, also man kann einen Master of Theater und Digitalität machen. Also all die Berufe, diese Schnittmengen haben. Und die haben unglaublich spannende Projekte. Im nächsten Jahr zum Beispiel mit Philharmonikern zusammen, wo Konzert aufgeführt wird. So. Ja, wie damals das erste Mal Johann Strauss. Hier wird es vielleicht eher an einen Richard Strauss ähnlich sein. Also ein komplexes, neu komponiertes Konzert. Von den Zuschauern werden Messdaten genommen, also Puls, Herzfrequenz, Gesichtsausdruck. Eine KI nimmt die Algorithmen und die KI so vorprogrammiert, dass je nach Reaktion sich die Partitur, also die Noten verändern. Das bedeutet also, die Zuschauenden verändern das, was live gespielt wird.
Von einem Musiker können sofort umsetzen.
Bitte?
Die Musiker können sofort umsetzen.
Naja, es ist immer der nächste Satz dann. Ja, aber die können es im Prinzip sofort umsetzen.
Ist ja irre.
Und das ist zum Beispiel etwas, damit kriegt man Jugendliche. Ja, damit kriegt man Jugendliche zu Richard Strauss. Da kann man, auch Stockhausen noch nehmen. Das ist so spannend.
Selbst Stockhausen könnte man nehmen.
Ja.
Moderne Musik. Moderne
ja, Zeit. Klar, weil das ist ja so unglaublich. Das Spannende dabei ist ja, ich gehe dorthin, bin Teil des Ganzen, ich kann das verändern. Ja? Und dann kann man sich ja hinsetzen und überlegen, wenn ich jetzt an was Schönes denke, wird dann die Musik vielleicht harmonischer oder was passiert denn? Oder wenn ich mich aufrege oder welchen Unterschied gibt es, ob jetzt da lauter Kinder im Publikum sind oder vielleicht Kritiker?
Weil wenn ich unterbreche mich, wenn ich was Falsches sage, Nicolette, aber ich kenne diese Stadt vor und zurück, aus der Unterschied, also Zivildienst, weiß ja schon da was. Und es ist nie. Also es wurde immer so, so sonderlich behandelt, wenn man hier gesagt hat, ich gehe wahnsinnig gerne ins Opernhaus und gucke mir ein Konzert des Philharmonischen Orchesters an. Das fanden immer alle so wie, ja, deswegen hast du auch Schwierigkeiten mit Mädchen, weil du solche Sachen machst. Es gab ein Mädchen, die saß im Orpheum einer Diskothek, die mittlerweile abgerissen ist an der Rheinischen Straße. Ist so schlimm. Die Häuser, an denen ich gearbeitet habe, gibt es schon gar nicht mehr. Da war das Orpheum, da hatte ich ein Mädchen gesehen, die ich toll fand, oder eine junge Frau dann schon. Und dann dachte ich, gut, ich traue mich eh nicht, sie anzusprechen, also werde ich Opernkarten kaufen und ihr die bringen und dann geht die mit mir in Dortmund in die Oper. Und ich hielt ihr die Karten hin und sie hat nur so, hä? Gesagt, sie saß auch direkt vor der Box, es war ein bisschen laut, ist total schief gegangen. Sie ist, glaube ich, alleine mit irgendjemand anderem hingegangen und hat die Karten weggeworfen. Deswegen, das hat nicht funktioniert. Aber, was ich ja nur sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass den Dortmundern und Dortmunderinnen, die ich kenne, nicht zwangsläufig bekannt ist, wie groß dieses Haus ist, wie mächtig dieses Haus ist, dass ihr jetzt in diesem Sommer tatsächlich nach Bayreuth fahrt auf Einladung der Wagner-Festspiele, dass da Dortmund eingeladen ist.
Ja, sogar doppelt. Also die Oper hat eine Koproduktion mit Brunhilde Brent und der Jubiläumsring in Bayreuth dieses Jahr wird komplett gestaltet von hier, der Akademie von Theater Digitalität, also von euren Nachbarn hier, also unsere Sparte. Und das ist, da sieht man das, also Dortmund also wir werden hier sehr stark als Innovationsstandort wahrgenommen im Kulturbereich. Und ich glaube, das ist auch vollkommen okay, dass es so einen Wandel braucht. Ich glaube, auch die Rolle der Theater, also ich spreche viel von Transformationen, die auch die Kulturbetriebe brauchen. Also auch wir müssen uns öffnen, verankern. Mein Hauptziel ist zum Beispiel gerade gar nicht, die kulturaffinen Menschen zu erreichen, sondern die Menschen zu erreichen, die mit Kultur gar nichts anfangen können. Mir geht es auch gar nicht darum, dass ich sage, die müssen alle ins Opernhaus oder ins Ballett oder ins Schauspiel oder ins Konzert. Damit geht es darum, dass sie verstehen, dass es eine Relevanz für eine Stadt hat, ob man ein Theater hat oder nicht. Deswegen haben wir zum Beispiel den Feierabendmarkt gegründet oder sowas. Ja, einen Feierabendmarkt ins Leben gerufen, und gesagt haben, naja, also ein Theater kann auch einen Impuls setzen, dass man die Stadt, die Innenstadt belebt. Wird gut angenommen. Ja, und so gibt es viele, viele Formate und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Rolle, die wir auch als Theater, als großer Kulturbetrieb neu finden müssen. Wir sichern viele Arbeitsplätze, wir haben spezielles Handwerk, das wir erhalten, wir vernetzen, wir repräsentieren, wir bringen neue Ideen rein. Das bezieht sich wirklich nicht nur auf die Kunst, die wir machen, das auch, das ist natürlich der Kern auf der Bühne, aber ich glaube, es ist viel, viel mehr und mein Wunsch ist auch eben, auch so ein Kulturinstitut neu zu denken, also dass man eben nicht die Angst haben muss, wie muss ich mich benehmen, wenn ich in die Oper gehe, sondern dass es auch ein Ort der Begegnung wird, ein Ort der Treffpunkt, so wurden Theater übrigens historisch gegründet.
Aber das würde ich auch sagen, dass Leute das immer noch damit verbinden, ich gehe ins Theater, ich gehe ins Konzert, ich gehe in die Oper. Und dann muss ich mich aber auch ein bisschen aufrüschen. Also da gehe ich jetzt nicht einfach hin, wie ich von der Arbeit komme. Also würden
ist
Leute
auch immer noch, glaube ich, gern gesehen und sollte auch ein bisschen so sein. Aber
finden wir beide, du und ich. Aber
der Wandel ist ja wirklich durch eure Arbeit passiert. Also ich glaube, als du hierher kamst, hat man eigentlich gesagt, wenn du mal ganz alleine sein willst, dann gehst du ins Opernhaus. Und weil das war ja wirklich. Und heute haben wir, glaube ich, Besucherzahlenrekorde, oder? Mittlerweile.
Ist so. Also das Ballett zum Beispiel hat dieses Jahr über die gesamte Spielzeit im großen Haus einen Auslauf von 99,8%. Das wird immer ausverkauft. Also man kriegt keine Karten mehr. Ich habe selbst jetzt also gestern so eigenes Marketing erzählt, dass jetzt neuerdings wir auf eBay also relativ weit oben sind, was also das Handeln mit Karten betrifft. Also ich suche. Ja? Also ich suche noch Karten für Vorstellungen. Und ich glaube, dadurch entsteht ja sowas. Und das ist das, was ich meinte. Also wir sind ja kein kommerzieller Betrieb. Ich will Impulsgeber sein. Und wenn die Menschen praktisch anfangen, sich darüber zu unterhalten, wie kommst du rein, wie gehst du rein, dann begegnet sich, dann entsteht ja so eine Dynamik und das ist in der Oper wahnsinnig gut gelungen mit den Heribert Gammers, aber auch die Musicals zum Beispiel, die wir haben,
sagen, also die
Rebecca zum Beispiel, wir hatten jetzt Vorverkauf und hatten jeden Tag lange Schlangen bei uns, also die Leute stehen lange an und die Premieren sind fast ausverkauft jetzt, also das ist ja auch ein Signal, dass es gewünscht ist.
Absolut.
Und da, glaube ich, ist es auch ein Selbstläufer. Also man braucht, wir haben hier das weltbeste Publikum zum Beispiel.
Aber
das
gibt es nicht, ich habe auch von dem Musical gelesen. Ich habe gelesen, dass unter anderem Götz Alsmann zu Gast sein wird, jetzt tatsächlich auch mit einer Show. Also mit
regelmäßig, ja.
Mit neun Abenden.
Der hat auch unser Theaterfest moderiert und so, also ist regelmäßig bei uns zu Gast.
Und wird denn gibt es denn nicht die anderen, die sagen, ja, bitteschön, was macht ihr denn da? Also das ist ja gar nicht mehr Hochkultur. Hochkultur ist eins meiner wirklichen Hassbegriffe, aber den gibt es ja dafür. Also das sei aber jetzt nicht
Hochkultur. Aber welche anderen sollten das sein?
Ja, ja, Abonnenten.
Die Alteingesessenen.
Die Leute, die sagen, ja, Moment mal, wir wollen hier...
Ich glaube, das meine ich mit Offenheit. Also es gibt Städte, die kulturell sehr gewachsen sind. Da hat man als Theatermacher ein vererbtes Publikum. Weil die Abos werden vererbt und der Hauptgrund, warum man in die Oper geht, ist ein Status. Und natürlich werden die immer das erhalten, was sie halt als bildungsbürgertümliche Ausbildung dann erlebt haben. Also sie werden dann halt sagen, so war das schon immer, so soll das sein und es ist unglaublich schwer, was zu verändern. Dortmund ist anders. Das ist ein Publikum hier, die in der Regel, es ist hier kein Status, ins Theater zu gehen. Das ist Borussia. Die VIP-Lounge oder sowas, da geht man hin, wenn man Status haben will. Ins Theater geht man, wenn man was erleben will, weil man, ist doch so. Also, ja.
Ich finde, das klingt nur so schön, in Berlin habe ich halt ein Abo bei den Berlinern für der Monika, in Dortmund bin ich.
Ja, Berlin ist auch gemischt, aber zum Beispiel eine klassische Stadt wie Staatsoper in Wien oder in München, ja, das ist also.
Stuttgart
auch, sehr konservatives Publikum. Wobei Stuttgart hatte sowas ähnliches auch schon mal in den 60er Jahren, dass es so einen Hype gab um das Theater. Aber hier ist das Publikum sehr offen. Die kommen rein, haben auch keine Scheu zu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer der Komponist ist und so. Das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und das ist eine sehr ehrliche Reaktion. Und das ist das Beste, was Kultur haben kann. Also das ist ja das ist, wofür man da ist. Also es geht ja nicht darum, einen Bildungskanon zu befriedigen. Es geht auch nicht darum, ein Dogma aufzustellen oder zu sagen, wenn du Schostakowitsch nicht kennst, dann bist du einfach ungebildet raus, sondern es geht ja genau ums Gegenteil. Ja, nee, aber ich sage, ich will es übertreiben. Ja, also, und ich sage, es geht ja darum, dass man eigentlich gemeinschaftlich eine Identität für eine Stadt kreiert.
Ja, Moment, aber das sagst du jetzt so einfach, Tobias. Aber nehmen wir Schostakowitsch. Du hast Schostakowitsch, Leningrader Symphonie beispielsweise, da gibt es eine musikalische Nachbildung von Stalin, also wo man wirklich hört, wie da einer so unglaublich da durchhumpelt, wo man denkt, oh Gott, ja, wirklich schrecklich. Also das hört man, wenn man sich da reingehört hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das spielt man Leuten vor, die mit klassischer Musik üblicherweise gar nichts am Hut haben, also die einen sehr weiten Weg zurückzulegen haben, dann geht denen das ja erstmal womöglich auf die Nerven. Und was könnt ihr da machen, um die Brücke zu bauen, dass die Leute wissen, hier, hör da bitte mal genauer hin. Was
wir den Kindern vorspielen. Also ich glaube, das ist also gerade hier 6., 7., 8. Sinfonie von Schostakowitsch, also diese ganzen Kriegssinfonien und sowas, da gibt es so spannende Geschichten dazu. Also man muss das nur vermitteln, ja, also die wurde uraufgeführt, da sagt man ja auf dem Rimsky-Korsakow-Konservatorium und dann später hat er die Nächste zum Opfern des Krieges gewidmet, ist dann in Ungnade gefallen. Schostakowitsch wurde dann von den Sowjets komplett ausgebremst, durfte nur noch Kinderzeichentrickserien, Blauer Elefant, komponieren, hat dann Hawaii getan. Also man kriegt immer eine Geschichte hin, wenn man die Leute abholt. So. Und ich glaube, darum geht es nur, Zugänge schaffen. Ich glaube, es ist nicht so, dass eine Werk funktioniert, das andere nicht. Zugänge schaffen. Wenn man Zugänge hat, dann kommt man da auch hin. Und wenn man auch vermittelt, dass das, was ich meine, also man, auch wenn man keine Interesse an Oper hat, keine Interesse an Kultur hat, ein Theater schafft unglaublich viel, macht was mit einer Stadt. Und das ist das, was so mein Wunsch ist. Und so würde ich auch Dortmund als Stadt sehen. Also ich sage immer, wir dürfen uns niemals vergleichen. Also nicht sagen, wir versuchen wie München, wie Hamburg zu sein. Es ist hier ein Sonderweg. Das ist eine ganz, also dieses, ich meine, all diese Städte, die in der industriellen Revolution hochkamen, an diesen Transformationen hatten. Das ist dasselbe, ob das jetzt Glasgow ist, ob das Liverpool ist, andere Regionen dieser Welt oder ob das eben hier das Ruhrgebiet oder Dortmund ist. Die Menschen sind hier aus der Not heraus komplett gewohnt, sich immer wieder anzupassen, eine Transformation zu machen, sich zu verändern. Und ich glaube, das ist das, was wir haben. Wir können hier links und rechts überholen. Wir können dann einfach die Ersten sein, die Digitalität mit einbinden. Wir können die Ersten sein, die was ausprobieren. Warum nicht?
Aber ich kann nicht als Tänzer hinkommen und sagen, ja, Tobias, ich streng mich jetzt hier nicht so an, weil ist ja Dortmund, komm, da reichen 80%. Das würdest du nicht zulassen, sondern die künstlerische Exzellenz gilt wie in München, wie in Wien, wie in Tokio, wie in New York.
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube wirklich, also A muss man sagen, die Konkurrenz ist sehr, sehr hoch. Ja, also egal, ob das Musiker, Tänzer, Sänger sind, also das sind meistens so eine Stelle auf 1000 Bewerber oder sowas. Also das sind ungefähr die Verhältnisse. Das ist weltweit, also in den großen Theatern in Deutschland hat man ein sehr, sehr hohes Niveau. Wirklich.
Da hat sich das ja schon rumgesprochen, oder?
Ja, natürlich. Und gerade, ich meine, die Oper wurde hier Opernhaus des Jahres. Ja, vor Wien, vor Zürich, vor Berlin, vor Hamburg. Oder das Ballett ist weltweit begehrt. Das ist eines der, das ist Champions League, wirklich ganz weit vorne.
Ich komme mal von dieser koreanischen...
Jetzt zum Beispiel gerade jetzt, das Ballett war jetzt 4 Wochen auf Tournee in Seoul, in der zweiten Stadt in Südkorea, von dort nach Valencia weiter. Und allein in dieser Zeit, die haben also 15.000 Zuschauer gehabt, kommen mit richtig viel Geld zurück nach Dortmund, also Skulpturexport sozusagen aus Dortmunder Sicht. Und die Zeitungen waren voll da, das war ein richtiger Hype. Und die Zeitungen dort haben geschrieben, ich erinnere mich nur an eine Übersetzung von der Kritik, in Südkorea gibt es 15.000 bis 20.000 Veranstaltungen jedes Jahr. Und nur ganz wenige werden als Meisterwerk in Erinnerung bleiben. Hier haben wir so ein Meisterwerk erlebt, bei der Dortmund Mittsommernachtstraum. Ja. Und dann, wo es genannt, einer Linie mit Pina Bausch und so weiter. Das bedeutet, es gibt also in einer Weltmetropole, Seoul ist jetzt ja kein kleines Dorf, mit einer großen Wirtschaftsmacht, mit einer großen Innovationsmacht und mit auch einer großen Interesse an Deutschland eigentlich, gibt es plötzlich eine große Aufmerksamkeit auf unsere Stadt. Und das, was ich meine, also wenn man Dinge so zusammenkriegt und idealerweise dann auch noch erzählen kann, in Barcelona zum Beispiel, das war, als das Ballett in Barcelona war, mit Dortmunder Philharmoniker zusammen, war kurz vor dem Champions-League-Finale gegen Real. Ja? Und die spanischen Zeitungen haben einfach da so das genutzt als Porträt und haben auf einer Seite darüber berichtet, also Dortmund sportlich gesehen, Dortmund kulturell gesehen. Das ist der beste Werbeträger für unsere Stadt. Ja, das ist, sowas brauchen wir. Das brauchen die Menschen hier als Selbstwertgefühl, das braucht man als Identität, das braucht man als Wirtschaftsstandort, das braucht man, um Menschen neugierig zu machen und um so ein Selbstbewusstsein zu erzeugen. Und ich glaube, das muss die Rolle von Kultur sein. Und nicht jetzt ausgrenzen und sagen, wir machen hier in unserem Opernhaus gewisse Regeln, wo wir versuchen, eine Elite zu erreichen, die vielleicht auch das Geld hat. Sondern ich glaube, der Impuls muss sein, lass uns gemeinsam unsere Stadt transformieren und aus Kohle, Stahl und Bier vielleicht Technologie, Innovation und Kultur machen.
Ja, endlich auch zulassen, auch das, aber es muss auch ins Bewusstsein, ne, dass man, wir haben jetzt letztens in der Redaktion drüber gesprochen, was erzählt man eigentlich im Urlaub, wenn man sagt, man kommt aus Dortmund und sagt, ach, Dortmund, was geht denn da so, ne, wofür ist das bekannt, dass du wirklich, wie du gerade sagtest, ja, wir waren mal Bierhauptstadt und wir hatten mal so und so viel Brauereien und dann gab's Kohle und Stahl und wir haben natürlich Borussia Dortmund. Und dass das ja eigentlich Sachen sind, die du, mit denen du richtig gut abends angeben kannst an so einem Tisch,
und mit,
ne,
denen du Spaß haben kannst, eine Brauerei stinkt, im Zweifelsfall kann ich sagen, als jemand, der in der Nähe von der Ritterbrauerei gewohnt hat, als Junge. Deswegen ist das an sich natürlich toll. Ich muss aber zu meiner eigenen Schande gestehen, als jemand, der die Stadt schon eine ganze Weile verlassen hat, ich erzähle das den Leuten auch nicht. Ich erzähle den Leuten, dass ich viele Stücke, die ich von den Berliner Philharmonikern und sowas gesehen habe, dass ich die in Dortmund zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe tatsächlich es mal gewagt, einer Kulturredakteurin in Berlin zu sagen, dass ich das in Dortmund genauso gut gehört hätte, das Stück. Mhm. Und da gab es sowas wie, das sei ja also wie so unerhört. Das ist so was für ein Banausentum, wo ich dachte, ja, du hast das doch gar nicht gehört.
Aber dann ist die auch nicht gut informiert.
Ja, sie ist nicht gut informiert.
Nein, wir haben sogar sehr viel Berliner Publikum, ja. Also auch Busse aus Hamburg und so und auch aus
Touristen,
aus anderen.
Da sind sie wieder.
So. Nein, und es gibt ja so viel zu erzählen. Das ist ja wirklich so. Also ich meine, nehmen wir mal die Kokerei Hansa. Also wie wunderbar wurde die umgebaut. Ich meine, welche hohe kulinarische Kunst gibt es dort, wenn Kultur dazu kommt. Also das sind Orte, die gibt es sonst nicht so. Also das sind wirklich ganz spezielle Orte.
Dort finden jetzt auch von euch Vorstellungen statt. Ne?
Genau, ja.
Aktuell oder wie?
Ja, aktuell die Dreigroschenoper von Brecht, also als Schauspiel. Dann im September ist das Ballett wieder dort mit Ray and Juliet. Dann die Philharmoniker haben dort ihre Late-Night-Konzerte konzipiert. Mit der IGA machen wir dann sehr viel dort. Also das ist ein Ort, den wir auch kulturell bereichern wollen. Das ist auch so ein Ort der Transformation.
Da kriegt man aber auch noch Karten jetzt für September oder ist das schon?
Ich glaube schon, ja.
Ja, ja, weil diese Schlangen an den Kassen, die gab es leider so vor 15, 20 Jahren für die Liebesperlen, für die BVB-Revue zur 100. zum Geburtstag vom Verein, gab es ein Jahr lang in der Spielzeit immer mal wieder 5 Termine, die freigegeben wurden, die an anderthalb Stunden ausverkauft waren. Aber das waren dort Unikate und beides wurde abgesetzt. Von der damaligen Intendanz zum Beispiel.
Da hat sich vieles gewandelt. Also es ist einfach heute, ich würde schon sagen, dass also die Transformation so einer Kulturstadt sehr weit fortgeschritten ist in Dortmund. Auch wenn man das gar nicht so bemerkt.
Der Oberbürgermeister ist ja auch nicht ganz kulturfern.
Nee, der kommt ja aus dem Stall.
Wie hilft euch das, dass der von eurem Theater kommt?
Ach, ich glaube, dass also jetzt, ob jemand aus unserem Haus kommt oder nicht, das spielt erstmal gar keine Rolle. Das Relevante ist immer der Rat einer Stadt, wie der sich zusammensetzt. Das ist so die politische Großwetterlage. In der Zusammenarbeit ist es natürlich super. Ja, also das ist für mich auch eine besondere Rolle. Also wir haben einen Oberbürgermeister und ich war 8 Jahre lang sein Chef. Also das bedeutet, wir haben ein ganz geklärtes Verhältnis. Also das ist, meine ich, sehr positiv. Wir haben gelernt, also schwierige Themen zu behandeln, positive, also wir haben ein sehr professionelles Verhältnis aufgebaut über die Jahre. Und damit, das ist immer gut, ja, wenn man miteinander reden kann. Das ist das Wichtigste, miteinander reden können, egal was. Und deswegen würde ich sagen, klar, ist ein Vorteil, dass man jemanden kennt. Mhm. Aber ansonsten, kein Oberbürgermeister könnte sich leisten, also man muss ja eher aufpassen, dass er die Kultur jetzt nicht schlechter behandelt, um dem Vorwurf, er will sie begünstigen, nicht. Also nein, ich glaube, der Rat ist wichtig, aber ich vertraue auch dieser Stärke dieser Stadt und dem Zusammenhalt und so. Und ich blicke in die Zukunft von Dortmund eigentlich sehr positiv, bei allen Problemen, die nicht zu übersehen sind, die man hat und bei allem, was auch hier nicht funktioniert und wo man auch sagt, also aber es gibt so vieles, was auch unbekannt ist. Aber
du sprichst auch das Stadtbild an zum Beispiel.
Ich spreche alles an, ja.
Der Stadtgarten ist ja direkt, das ist die U-Bahn-Station, ne, wenn du zum Theater fährst. Und wenn man da im Dunkeln dann rauskommt, klar, es gibt die Theaterbar, die ja auch toll ist, die ja auch extra noch abends Küche, wo kriegst du schon nach 22 Uhr noch was zu essen in Dortmund. Ne? Und eine Theatervorstellung geht eben lang. Und da hat sich so viel getan. Und genauso finde ich den Auftritt auf Social Media, die Farben, die ihr benutzt. Also es ist ein viel jüngeres Publikum, das angesprochen wird. Und ich finde es total klasse. Feierabendmarkt ist, kennst du das eigentlich? Das ist alle zwei Donnerstage auf dem Opernvorplatz so ein Get-Together.
Also mit schönen so Stehrümchen.
Foodtrucks und Tränken.
Ja, tolles Publikum.
Und Musik. Also wir bringen auch mal musikalische Beiträge und so.
Ja. Nächste Woche ist.
Ja. Ich weiß nicht, von welchem Berliner Theater das ausgeht, dass man eine Oper kreiert hat, die in die Stadtteile geht, um vor allen Dingen migrantische Milieus zu erreichen. Also um zu sagen, die Leute, die sich womöglich nicht gemeint fühlen von dem Angebot, was in den Theatern gemacht wird, die werden dann nochmal anders umarmt.
Aber haben wir auch. Also zum Beispiel Nordstadt-Parade, also das war eine Art Love-Parade durch die Nordstadt. Nur auf den Trucks waren Opernsänger und klassische Musiker. Und vorne und hinten Tanzgruppen, was weiß ich was, also ganzen Kulturvereine aus den ganzen Communities, alle gemeinsam auf der Straße einmal durch. Super funktioniert. Oder Music Circus, das war also eine musikalische Choreografie der ganzen Stadt, wo also auch die EDG, also die ganzen Reinigungsmaschinen dann in bestimmten Kreisen gefahren sind und sowas. Nee, so, das meine ich. Also man muss die Stadt gemeinschaftlich nach vorne denken. Und das ist das, was ich mir für Dortmund auch wünsche, dass man irgendwie mutiger ist, also dass man hier auch mehr Selbstvertrauen hat. Weil das, was wir vorhin hatten, stimmt schon. Also zum Beispiel, es gehen mehr Menschen in Dortmund in das Opernhaus als in Düsseldorf. Deutlich mehr. Das sind die Zahlen. Es würde kein Düsseldorfer glauben und noch kein Dortmunder. Wenn man sagt, also die Dortmunder sind Kultur, also ich glaube, die Städte sind ungefähr gleich groß, so, kann man schon so sagen. Düsseldorf ist ein bisschen größer. Und trotzdem sind die Dortmunder Opern- und Ballettaffiner. Würden das die Düsseldorfer glauben? Würden das die Dortmunder glauben?
Aber so. In Dortmund wahrscheinlich ist viel mehr Newcomer.
Ja, wie auch immer, aber das sind Entwicklungen. Das war vielleicht nicht immer so, aber es sind Entwicklungen. Städte entwickeln sich. Und das sind Dinge, aber auch wenn man Münchner sagen würde, dass unser englischer Garten, also ich meine jetzt den Rombergpark, ich glaube fünfmal groß ist wie ihrer, das würden die auch nicht glauben. Also das ist auch oft, dass man hier das westfälische Understatement pflegt.
Also sein Licht unter den Scheffel stellt, wenn man es negativ ausdrücken würde, ne? Weil das ist tatsächlich eine verblüffende Zahl, dass man sagt, liebe Freunde in Düsseldorf, ihr seid die Landeshauptstadt, ihr habt eine Kunstakademie, die sehr angesehen ist und 150 Jahre alt, aber die Leute gehen in Dortmund in die Oper, nicht bei euch.
Also, ja, oder das ist das Erste, was mir in Dortmund aufgefallen ist. Ich komme aus einer ganz kleinen Provinzstadt, Tübingen. Und ich würde niemals sagen, ich komme nur aus Tübingen. Ich bin so stolz auf meine Stadt. So, habe immer mit einem guten Gefühl dabei. Und dann, als ich herkam, hat jemand gesagt, ich komme nur aus Dortmund. Ich dachte, wie kommst du aus Dortmund? Deine Stadt ist tausendmal größer, tausendmal mehr. Das ist ja. Und ich glaube, das darf man. Ich verstehe, warum das so ist, weil man hier auch sehr viel. Also ich glaube, das zieht sich ja seit dem Mittelalter durch Dortmund, dass man immer so Wellen hatte. Es ging hoch, dann gab's wieder, dann ging es wieder runter, dann ging es wieder hoch, dann ging es wieder runter. Man musste sich immer neu erfinden. Und ich glaube aber, dass das eine Stärke ist, weil eine Stadt wird ja nicht, oder was eine Stadt ausmacht, das sind ja keine Mauern. Das ist auch kein Bausubstanz, so Architektur. Sondern was eine Stadt ausmacht, sind immer die Menschen. Immer. Und eine tolle Stadt lebt durch ihre Menschen und fällt, wenn die Menschen nicht da sind. Ich finde, das merkt man. Man hat ja manchmal so Retortenstädte, Brasilia oder sowas, wo so Hauptstädte gebaut wurden. Man denkt, wow, tolle Architektur, oder hier im Nahen Osten, also tolle, tolle Architektur und so, alles müsste perfekt sein. Man merkt einfach, das lebt gar nicht. Also das ist, da kann man mal hin ein Foto machen, dann ist man wieder weg, aber da möchte man gar nicht leben. Und es gibt trotzdem total alte Altstädte, wo die Wohnungen irgendwie total schwierig sind und das Ganze ist schon runtergerockt, aber trotzdem lebt das, weil die Menschen da sind. Und deswegen liegt mir sehr viel daran, wieder eine bessere Durchmischung der Innenstadt hinzubekommen. Also,
glaubst du denn, man sagt den Schwaben ja nach, dass sie so schön bis ins Detail planen, dass sie gut mit Geld umgehen können oder sogar sehr sparsam sind, dass man dich auch deshalb in die Position gebracht hat? Ja, es sind viele Millionen Euro, also, Steuergelder natürlich, die das Theater beschützen, was auch immer wieder besprochen wird.
Gute Frage. Also A, weiß ich gar nicht, ob ich, also die schwäbischen Tugenden sind bei mir, glaube ich, nicht so ausgeprägt. Aber ich bin vielleicht auch zu früh da weggezogen und muss auch sagen, Tübingen ist eher so eine Universitätsstadt, die immer sehr durchmischt war. Ich glaube eher, dass ich so unternehmerisch denke in einem Kulturbetrieb und in Investitionen denke, aber nicht so sehr nur im finanziellen Bereich. Also ich definiere meine Aufgabe nicht, sag ich mal, mit der Kunst, die wir haben, möglichst viel Geld zu machen, sondern mit dem verfügbaren Budget, mit dem Geld, das wir haben, möglichst viel Kunst zu machen, also möglichst viel Output zu generieren. Also ähnlich wie es ein Krankenhaus idealerweise macht oder auch eine Schule, ja, also im Bildungsbereich. Und so würde ich immer sagen oder überlegen, was muss ich jetzt investieren an Ressourcen, an Geld, an Personal, an eigener Kraft, an Risiko investieren, um in 5, 6 Jahren dort zu sein. Also ja, ich denke in langen Schritten, aber gute kaufmännische Leistungen sind nicht auf meinen Schultern, sondern haben wir einen tollen Verwaltungsdirektor, der also typische Beamtenlaufbahn in der Stadt hat, der genial mit Geld umgehen kann. Und darauf kann ich mich auch verlassen. Also das muss man für die Rollen verteilen.
Das heißt, du hast vor einer Premiere immer noch mehr Nervosität als vor einer Ratssitzung, weil du weißt, da hast du jemanden, der sich darum kümmert. Und
naja, gut, die Ratssitzung, das mache eher wiederum ich. Also das so, ja, okay. Also was ich mache, ist das politische Überzeugen und sowas. Aber ich bin kein nervöser Mensch. Also ich habe eigentlich weder vor einer Premiere eine große Nervosität, weil ich finde, also klar gibt es Dinge, wo man nicht weiß, ob sie klappen, aber das Schöne der Kunst ist, also man darf auch mal scheitern. Man ist eben nicht im Krankenhaus. Und es ist auch gut so, dass man mal was wagt, was dann vielleicht nicht klappt, weil man aus dem Scheitern wächst und lernt, auch als Gesellschaft, also im Kreativbereich. Ja. Und bei Ratssitzungen oder sowas, also wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und mit den Plänen, also ich bin jemand, der, also mir geht es immer um die Sache, ja. Also ich stehe für die Sachen, die ich plane, die ich denke, das wissen auch die meisten, und ich werde auch dafür kämpfen und alles dann machen, dass diese Sachen und die Vision, die ich habe, also verfolgt wird. Und wenn das dann nicht passt, dann bin ich halt falsch hier. Dann muss ich halt irgendwo anders hingehen.
Ja, ja. Aber so falsch kannst du nicht sein, weil die haben, glaube ich, deinen Vertrag jetzt nochmal um bis wann verlängert? Das ist nochmal 10?
33,
glaube ich. Bis 33.
Aber es sind 5 Jahre, aber also 28 war ausgelaufen.
Genau.
Nein, aber was ich damit sagen will, ist, ich habe dann auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Also ich biete, glaube ich, etwas an einer Stadt, was ich vertrete und wofür ich leidenschaftlich kämpfe, wofür ich viele Menschen motiviere. Und wenn es aber nicht gewollt wird, dann ist das für mich auch okay. Also dann ist es halt ein anderer Weg, den dann eine Stadt, eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft geht. Es gibt ja nicht nur einen Weg zum Ziel. So, so sehe ich das.
Du hast aber so leidenschaftlich über Dortmund gesprochen, Tobias. Wenn wir nochmal auf das Stichwort Nacht und Nebel vom Anfang zurückkommen. Welches Angebot könnte dich denn so verführen, dass du sagen würdest, okay, bei Nacht und Nebel verlasse ich dieses Dortmund, das ich in 20 Jahren so lieb gewonnen habe. Das müsste es doch eigentlich geben. Also wenn jetzt, was weiß ich, New York klopft oder Tokio oder ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, was die künstlerische Hitparade da ist.
Diese Angebote gab es, aber ich kann eine Sache sagen, aktuell kann ich mich ganz klar zu Dortmund bekennen, zumindest bis ich habe 2 Jungs, ich habe 2 Zwillinge mit 5, bis die also mit der Grundschule fertig sind, so lange bleibe ich auf jeden Fall in Dortmund. Also das ist auch so meine, also geht es nicht nur um mich, ja, und insofern, ich finde, ich habe mich in die Stadt verliebt, ich bekenne mich zu der Stadt. Ich habe hier, wenn man auch über Projekte spricht, diverse Babys, die mir sehr am Herzen liegen. Und man muss auch Dinge zu Ende bringen. Und was dann die Zukunft bringt, klar, kann es dann auch mal sein, dass man irgendwo anders hingeht. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich bin auch sehr loyal. Also loyal zu meinen eigenen Gedanken und Ideen und Visionen, meine ich auch.
Ich wollte sagen, weil die Passion kann man natürlich auch woanders ausleben. Also es gibt künstlerisch ja immer irgendwo anders Orte, die auch attraktiv sein könnten.
Klar, also ich glaube, jeder Ort ist anders, man muss sich wieder drauf einstellen, aber das meinte ich. Also ich kann damit auch leben, wenn man sagt, also deine Vision, aus welchen Gründen auch immer, wollen wir gerade nicht, dann ist auch okay. Dann geht man halt irgendwo anders hin. Und also ich meine, das soll nicht überheblich klingen, aber zur Not würde ich auch kellnern gehen, habe ich auch gemacht im Studium. Also ich habe jetzt keine Angst davor, irgendwie... Also ich habe nicht so dieses Sicherheitsbedürfnis, das manche haben.
Aber du würdest auch was vermissen aus Dortmund dann?
Ja, natürlich. Also ich bin hier verliebt in diese Stadt. Ich habe hier meine Babys und ich habe hier meine Familie. Also insofern, mehr bekennen kann ich mich hier gar nicht.
Du wohnst auch sehr zentral, ne? Dass du vieles zu Fuß machen kannst und dann ist so, ne? Du bist nicht weit vom Theater.
Ganz bewusst habe ich mich, also als ich nach Dortmund gezogen bin, ganz zentral eingepflanzt, um einfach, das Schöne in Dortmund ist ja nicht so groß, kann man tatsächlich, ich brauche normalerweise kein Auto, absurderweise nur dann, wenn ich ins Grüne will.
Ja.
Wir haben unsere, aus der schäbigen Kiste habe ich diese drei Fragen rausgeholt und Nicoletta, du darfst dir aussuchen, bitteschön.
Ach, das haben wir schon geklärt, genau mit den, gib mir mal die andere, die haben wir vorhin vorgezogen. Aber
wobei diese Frage, ja gut, die können wir jetzt in Tobias' Namen beantworten. Tanzt du auf Hochzeiten oder sitzt du wie jeder andere peinlich am Tisch? Das hast du vorhin schon gesagt. Also wenn man sich was Gutes tun will, dann tanzt man. Und hast du, also ermunterst du denn dann die anderen auch tatsächlich, es dir gleich zu tun? Weil es gibt ja immer die Rumsitzer und an der Flasche oder am Glasfesthalter. Also
klar, also das ist ja immer situativ. Aber wenn es eine gute Musik gibt, wenn man tanzen kann, Dann sollte man auch gemeinsam tanzen. Also tanzen macht ja zusammen richtig Spaß.
Gibt es einen Song, wo du sagen würdest, da kann ich niemals verzichten zu tanzen, auch wenn es gerade nicht passt und du im Gespräch bist?
Nee. Also es kommt immer darauf an, mit wem man gerade da ist und wo man ist. Also das finde ich viel relevanter.
Ist es eigentlich schlimmer, wenn jemand während der Oper aufs Handy guckt oder wenn jemand heimlich einschläft?
Aufs Handy guckt.
Ja?
Also einschlafen finde ich überhaupt nicht schlimm.
Nee?
Nee, also ist mir auch schon passiert. Also ich oute mich. In Generalproben oder so. Ich finde, wie soll ich das beschreiben? Natürlich gehört es sich nicht einzuschlafen. Aber ich finde, wenn man sich auf eine Musik einlässt und entspannt und plötzlich vielleicht anfängt zu meditieren, weil man sich so auch... Also eigentlich ist für mich auch... Einschlafen, ein Zeichen davon, dass sich jemand da wohlfühlt, sicher fühlt.
Der also vertraut.
Das finde ich also insofern nicht, dass ich mir das wünsche, aber das finde ich menschlich und finde ich okay. Aufs Handy zu schauen ist eine bewusst ignorante Haltung. Also das geht gar nicht, finde ich. Also das ist wirklich respektlos und ignorant. Also das ist nicht okay. Und letztendlich einschlafen ist was Menschliches. Also ich würde im Übrigen auch, wenn ich mit jemandem zum Abendessen verabredet wäre und jemand schläft ein, dann würde ich vielleicht ihn, dann hätte man eine Story für den nächsten paar Treffen. Aber ich finde das menschlich, normal. Also würde ich sagen, oh Gott, ist der müde und so weiter. Und würde aber respektieren, er ist trotzdem hierher gekommen. Ich würde ihm das niemals verübeln. Wenn jemand aber da sitzt, so einen ganzen Abend, ich habe für ihn gekocht, dann sitzt, guckt nur auf sein Handy und unterhält sich nicht mit mir, dann würde ich sagen, also dann kannst du auch gehen. Also.
Wen würdest du, wenn du einen von denen auf die Opernbühne holen müsstest, für wen würdest du dich entscheiden? Nuri Sahin, Atze Schröder oder Mats Hummels?
Auf die Opernbühne holen?
Ja. In welcher Kapazität auch immer.
Ja, dann bringen wir Mats Hummels zum Tanzen.
Oh. Aber wieso? Weil du würdest sagen, das ist besonders leicht oder besonders schwierig?
Das weiß ich gar nicht. Ich finde, Mats Hummels hat also eine Dortmunder Vergangenheit, die interessant ist und also.
Loyalität zur Stadt?
Loyalität zur Stadt. Also, ja, auch das. Aber ich finde tatsächlich, also hat einiges auch gesagt, was ich interessant finde. Und ich glaube, mit ihm könnte man inszenieren, egal in welcher Kunstform.
Dann, die Schlangen möchten wir uns gar nicht ausmalen, die es dann bei euch an der Kasse gibt. Mats Hummels tanzt. Ja. Also, das wäre wirklich ein Ding. Hoffentlich könnte das Wahrheit werden.
Habt ihr seine Nummer? Dann
ja. Nicoletta hat sie im Zweifelsfall.
Können wir besorgen. Ja, gut vernetzt. Über dich sagen Menschen, im Speziellen einen Freund von dir, Sascha Nies von der Kokerei, dass du jemand bist, den er immer anruft, wenn er Sorgen hat, wenn er nicht weiter weiß mit diesem großen Kokerei-Projekt. Dann rufe ich Tobias an und sage mir, das kannst du dir nicht vorstellen, was wieder passiert, ist Riesendrama. Und Tobias sei derjenige, der ihn immer erdet, runterbringt und sagt, das schaffen wir schon. Was hältst du von der und der Idee? Ich würde es so machen. Und er sagt, ja, dann mache ich das so, wie Tobias sagt. Und dann ist alles wieder gut. Und das hat er mir jetzt bei à la carte über dich erzählt. Und wir haben uns dann beide gefragt, was bringt dich eigentlich aus der Ruhe?
Sicherlich gibt es Dinge, die mich aus der Ruhe bringen. Aber ich habe schon, also ich glaube, ich habe eine sehr große Resilienz. Ich habe also so, ich liebe das auch so. Also beruflich, glaube ich, kann mich fast nichts aus der Ruhe bringen, weil also ich habe so ein bisschen die Philosophie, erstens, wenn ich mich ärgere, dann schadet es mir selbst am meisten. Zweitens brauche ich meine Energie, Und ich trenne zum Beispiel ganz extrem berufliches und privates. Ich arbeite nicht von zu Hause. Also wenn ich von zu Hause einen beruflichen Anruf gebe, dann gehe ich spazieren, dann gehe ich raus. Und selbst abends, bevor ich mich zu Hause nochmal 2 Stunden an den Rechner setze, dann gehe ich lieber einen Spaziergang, gehe ins Theater und gehe wieder zurück. Ich lasse auch ganz bewusst alle beruflichen Probleme im Theater. Das ist also, ich habe auch noch nie in meinem Leben, es gab noch nie eine Situation, wo ich nachts nicht schlafen konnte, weil mich ein berufliches Problem irgendwie beschäftigt hätte. Und das ist so ein bisschen meine Philosophie, damit umzugehen. Ich habe da sehr viel von meinem Vater gelernt, der war Schulpsychologen, gelernt, wie man also Mechanismen entwickelt, wie man sich selbst auch schützt. Das gilt natürlich fürs Private so nicht. Das kann man nicht so übertragen. Es ist klar, wenn mit meinen Kindern irgendwas wäre oder mit in der, wie auch immer. Im Privaten, glaube ich, da kann man sich nicht so schützen. Das ist normal. Da nimmt es einen mit, wenn man einen privaten Schicksalsschlag hat oder auch einen gesundheitlichen. Deswegen möchte ich das nur aufs Berufliche beschränken. Und ich glaube, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Also ich bin sehr so, hatte sehr viel Glück in meinem Leben und deswegen fällt es mir auch leicht, was zurückzugeben.
Da kommen wir nicht mehr drüber, Tobias.
Nee.
Glücksfähig nennt man das, glaube ich, mitunter hin und wieder, weil das, man kann die Leute auch erkennen, die das nicht sind, obwohl es Gründe für sie gäbe, glücklich zu sein. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir heute Zeit mit dir verbringen durften. Das war außerordentlich anregend. Ich fahre mit prahlerischer Brust in alle Welt, weil mir wird das nicht mehr widerfahren, wie du es gesagt hast, dass ich sage, ich komme, Herr Dortmund, bei Köln. Weil das ist einfach unanständig, wie wir heute von dir gelernt haben. Alles Gute für deine Arbeit und ich hoffe, dass das, ich glaube, wir hoffen das beide, Nicoletta, dass du lange hier natürlich einfach loyal bleiben kannst.
Welche Show, wenn jetzt einer, den wir mal mitnehmen wollen, der zum Theater noch nicht so den Bezug hat, würdest du empfehlen, wenn wir jetzt Karten kaufen gehen für die aktuelle bzw. dann demnächst neue Spielzeit? Was würdest du uns ans Herz legen für so einen Newbie?
Vielleicht Rebecca?
Tatsächlich, ne?
Ja, oder Dracula?
Dracula auch. Ach, das habe ich
noch. Ist Dracula Ballett? Oder?
Ja.
Dracula Ballett.
Hört sich ja gut an.
Aber Dracula macht schon neugierig. Also jeder soll ein bisschen auf Horrortrip.
Ja.
Okay. Aber Dracula mit Orchester.
Ja.
Toll, ne?
Sehr attraktiv.
Machen wir beides.
Also, dankeschön,
insofern.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.